14. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Der Manowar Grill auf der Prospect. Matty saß im heißen Geklapper des portugiesischen Restaurants, die Hände im Schoß und sah ins Leere. Ein Kellner brachte seine Suppe. Er hatte Blut- oder Suppenflecken an der Schürze und trug aus unerfindlichen Gründen einen Fes. Matty aß seine Suppe, ohne ein einziges Mal zu schlürfen. Er war in der Familie der mit den Tischmanieren gewesen. Matty Pemulis war ein Strichjunge. Und heute war er 23. Der Manowar Grill liegt an der Prospect Street in Cambridge. Und durch die Fassadenfenster lässt sich das Kommen und Gehen zwischen den Inman und Central Squares verfolgen. Während Matty auf seine Suppe wartete, hatte er gegenüber vom Restaurant durch das Fassadenfenster gesehen, wie eine ältere Frau, wohl eine Stadtstreicherin mit mehreren Kleiderschichten übereinander, die Röcke raffte, sich aufs Pflaster hockte und in voller Sicht der Passanten und Speisenden ihre Notdurft verrichtete. Dann wieder all ihre
Tüten zusammensuchte und ungerührt von dannen schritt. Ihr Notdurfthäufchen lag auf dem Pflaster und dampfte leicht. Matty hörte, wie die Studenten am Nachbartisch sagten, sie wüssten gar nicht, ob sie das jetzt total ekelerregend oder total beeindruckend finden sollten. Ein großer, schlagsiger junger Mann mit großen, scharf geschnittenen Gesichtszügen, dichtem, kurzem Haar, einem Lächeln und einem Kinn, das zweimal am Tag rasiert werden musste, seit er 14 war. Ein Haaransatz, der von seiner hohen, klaren Stirn langsam nach hinten wanderte. Ein Dauerlächeln, das immer so aussah, als wollte er es unterdrücken und schaffte es einfach nicht. Sein Da hatte früher immer gesagt, wisch das ab. Inman Square, Klein-Lissabon. In der Suppe schwimmen Kalamari-Stücke und beim Kauen treten seine Wangenmuskeln hervor. Jetzt tauchen auf dem Gehweg vor dem Fenster und über den Köpfen der Gäste zwei Brasilianer in Schlaghosen und Plateauschuhen auf, wohl im Frühstadium einer Straßenrauferei. Der eine geht vorwärts, der andere rückwärts, beide werfen sich in die Brust, meiden den Klumpen Notdurft auf dem Weg und sprechen erregtes Straßenportugiesisch, das von den Fenstern und dem heißen Geklapper gedämpft wird. Aber beide sehen umher und deuten dann auf die eigene Brust, quasi, und das sagst du mir? Dann stürzt sich der Vorwärtsgehende plötzlich auf den anderen und beide verschwinden hinter dem rechten Fensterrahmen. Matty Starr war 1989 mit einem Schiff aus Louth in Leinster gekommen. Da war Matty 3 oder 4 gewesen. Da hat er auf den Southie Docks gearbeitet und Telefonmasten dicke Tower aufgeschossen. Und als Matty 17 war, war er an Pankreasbeschwerden gestorben. Matty sah vom Brötchen hoch, das er in die Suppe tunkte, und sah zwei untergewichtigte interethnische Mädchen vor dem Fenster vorbeigehen, das eine ein Nigger, und keines würdigte die Scheiße, um die alle einen Bogen machten, eines Blickes. Und dann, kurz nach ihnen, kam Poor Tony Krause, den Matty wegen der Hose und der Mütze erst als Poor Tony Krause erkannte, als er wieder runter und wieder hoch gesehen hatte. Poor Tony Krause sah gottserbärmlich aus. Ausgesaugt, hohläugig, schon nicht mehr krank, sondern dem Grabe nahe. Sein Teint von grünlich schimmerndem Weiß, von tiefst
Seele bewesen. Weniger lebendig als untot. Und als Poor Tony Krause, nur identifizierbar durch die Bohr, den roten Ledermantel und die unverkennbare Weise, mit der seine Hand beim Gehen die Kehlgrube schützte, was Equus Reese immer an die Starlets der Schwarz-Weiß-Filmzeit erinnerte, die bei Smoking-Empfängen die geschwungenen Treppen herabschritten. Krause ging weniger, als dass er eine unendliche Abfolge von großen Auftritten in einer Weltenraumtasche nach der anderen hinlegte. Ein tuntiger Hochmut, der angesichts von Krauses gespenstischer Erscheinung jetzt zugleich Übelkeit erregte und Ehrfurcht gebot. wie er vor dem Fenster vom Grille vorbeizog, die beiden vor ihm herstapfenden, ausgemergelten Mädchen entweder an oder durch sie hindurch sah und ihnen auf der rechten Seite aus dem Fensterausschnitt folgte. Sein Dä hatte angefangen, Matty in den Arsch zu ficken, als Matty 10 war. Ein Fiek in den Arsch! Matty konnte sich hundertprozentig an die ganze Sache erinnern. Er hatte davon gehört, dass Leute, die als Kinder unangenehme Sachen erlebt hatten, als Erwachsene das Unangenehme verdrängt und vergessen hatten. Nicht so Matty Pemulis. Er erinnerte sich an jeden Zoll und jeden Pickel von jedem Mal. Sein Vater vor dem kleinen Zimmer, in dem Mette und Mickey schliefen. Nachts, der Spann Flurlicht wie ein Katzenauge im Spalt der von Dä geöffneten Tür. Die Tür, die sich in den gut geölten Scharnieren mit der unerbittlichen Langsamkeit des aufgehenden Mondes öffnete. Däs Schatten, der auf dem Fußboden immer länger wurde, und dann der Mann selbst, der sich hinter seinem Schatten hereinschob, in gestopften Socken über den mondlichtbeschienenen Boden kam und sein Geruch, den Matty später als den von Starkbier erkannte, den Mickey und er damals aber anders nannten, wenn sie ihn rochen. Matty lag da und gab vor zu schlafen. Er wusste nicht, warum er in jener Nacht so tat, als wüsste er nicht, dass der Mann da war. Er hatte Angst, schon beim ersten Mal. Mickey war erst 5. Es war jedes Mal gleich. Dä betrunken, tappte über den Schlafzimmerboden, eine gewisse Verstohlenheit. Schaffte es irgendwie, sich trotz der ganzen auf dem Boden verstreuten und beim ersten Mal versehentlich liegen gelassenen Spielzeuglaster und Modellautos auf dem Boden nie den Hals zu brechen. Setzte sich auf den Bettrand, sodass sein Gewicht den Matratzenwinkel veränderte. Ein großer Mann, der nach Tabak und noch etwas roch. Sein Atem war immer zu hören, wenn er betrunken
war. Setzte sich auf den Bettrand, rüttelte Matty so lange wach, bis der so tun musste, als wache er auf. Fragte, ob er geschlafen hätte. Geschlafen, ja, hätte er. Zärtlichkeiten, Liebkosungen, die irgendwie zu weit gingen. Weiter als die Zuneigung eines wahren, irischen Vaters. Die emotionale Freigebigkeit eines Mannes ohne Green Card, der sich Tag für Tag krumm und lahm schuftete, damit seine Familie zu essen hatte. Liebkosungen, die auf diffuse Weise zu weit gingen. Das und die emotionale Freigebigkeit von etwas anderem, betrunken, wenn alle Stimmungsregeln außer Kraft gesetzt waren und man nie wusste, ob man im nächsten Augenblick geküsst oder geschlagen würde. Unmöglich zu sagen oder gar zu wissen, warum was zu weit ging. Aber sie gingen zu weit. Die Liebkosungen, Zärtlichkeiten, Liebkosungen leiser, weicher, süßlicher, heißer Mundgeruch, leise Entschuldigungen für irgendwelche Wutausbrüche oder Bestrafungen des Tages. Dieses Streicheln von Kissen warmer Wange und Kiefer mit der hohlen Hand, der riesige kleine Finger in der Höhlung zwischen Kehle und Kiefer. Matty schreckte zurück. Sind wir schüchtern? Haben wir Angst? Matty schreckte noch zurück, als er längst wusste, dass die zurückschreckende Angst Teil dessen war, was da anmachte, was da wütend machte. Vor wem haben wir denn da Angst? Wer sind wir denn? Ein Sohnemann, der vor seinem eigenen Da Angst hat? Als wäre der Da, der sich Tag für Tag krumm und lahm schuftete, nichts als ein. Kann ein Da seinem Sohn keine Liebe zeigen, ohne dass er gleich als könnte Matty hier liegen mit seinem Essen im Bauch und unter einer Bettdecke, die er bezahlt hatte, und seinen Vater für nichts als einen. Ist es denn ein Fiek, wovor du Angst hast? Du glaubst, ein Da, wo zu seinem Sohn kommt, mit ihm sprechen, ihn in den Arm nehmen will, So ein Da hat nichts als einen Fiek im Kopf? Als wäre sein Sohn eine 40-Dollar-Hure von den Docks? Als wäre der Da ein. Dafür hältst du mich. Dafür hältst du mich also. Matti wich in ein zusammengedrücktes Kissen zurück, das der Da bezahlt hatte. Die Federn des Bettsofas erklangen unter seiner Angst. Er zitterte. Na dann. Also dann hätte ich nicht übel Lust, dir genau das zu verpassen, wovor du Angst hast. Wofür du mich hältst. Matti wusste schon früh, dass seine Angst die Sache nur anheizte, seinen Da anmachte. Er schaffte es nicht, keine Angst zu haben. Er versuchte es immer wieder, verfluchte sich als Feigling, der es nichts Besseres verdient hatte, aber er konnte seinen Vater nicht als. Erst Jahre später kam er dahinter, dass sein Da
ihn in jedem Fall in den Arsch gefiegt hätte. Dass das Ende feststand, bevor sich der erste Lichtspalt von der Tür her verbreiterte, und egal was Matti fühlte oder verriet, es änderte nichts daran. Wenn man nichts verdrängt, hat das den Vorteil, dass man später noch dahinter kommen kann. Mit einer reiferen Sicht, man kann einsehen, dass kein Sohn auf der ganzen Welt das verdient haben könnte. Als er älter war, blieb er liegen, wenn sein Da ihn schüttelte, und tat so, als schläfe er weiter. Auch wenn er so heftig geschüttelt wurde, dass die Zähne aufeinander schlugen, in einem Mund, der das leichte Lächeln zeigte, das, wie Matti glaubte, die Gesichter aller Tiefschlafenden zeigte. Je härter sein Vater ihn schüttelte, desto fester kniff Matti die Augen zusammen. Desto angestrengter lächelte er, desto lauter rasselte sein Karikaturschnarchen, das er mit pfeifendem Ausatmen abwechselte. Micky, drüben im Kinderbett am Fenster, schwieg immer wie das Grab, lag auf der Seite, Gesicht zur Wand und verborgen. Zwischen ihnen beiden nie ein Wort, das über die Chancen des geküsst versus geschlagen werdens hinausgegangen wäre. Schließlich packte Da ihn an den Schultern und warf ihn mit einem angewiderten und frustrierten Schnauben herum. Matti sagte sich, dass er es vielleicht allein wegen des Angstgeruchs verdient hätte, bis er es dann, später, aus reiferer Sicht sah. Er erinnerte sich an das Ei-Aufschlaggeräusch, mit dem der Deckel einer Vaseline-Dose abgeschraubt wurde. Dieses eigentümliche Stein-in-Teich-Plumsen eines Vaseline-Deckels, ohne Kindersicherung, selbst in Zeiten der Kindersicherung. Hörte, wie sein Da vor sich hin murmelte, während er sich einrieb, und spürte den eiskalten, fürchterlich kalten Finger zwischen den Pobacken, als sein Da ihm das Zeug grob um die Rosenknospe schmierte, seinen dunklen Stern. Erst die reifere Sicht der Jahre und Erfahrungen ließ Matti dankbar werden, dass der Da wenigstens ein Gleitmittel benutzt hatte. Woher sich der Mann so eindeutig mit dem Zeug und seinem nächtlichen Gebrauch ausgekannt hatte, konnte auch die erwachsene Sicht nicht erleuchten. Dahinter kam Matti auch heute mit 23 nicht. Man hört beispielsweise Zirrhose und akute Pankreatitis und stellt sich jemanden vor, der sich wie ein Filmkomparse mit Bauchschuss die Körpermitte hält und ohne ein Wort mit geschlossenen Lidern und ruhiger Miene zur ewigen Ruhe zusammensackt. Mattis Da erstickte an aspiriertem Blut, einer wahren Fontäne des dunkelsten
denkbaren Blutes, das Matti rotbraun besprühte, als er dem Mann die gelben Handgelenke hielt, während Mom auf der Suche nach einem Reanimationsteam über die Station jagte. So schrecklich fein aspirierte Teilchen, fast schon atomisiert, dass sie wie die Luft selbst in der Luft über dem Gitterbett hingen, als der Mann verschied, die katzengelben Augen weit aufgerissen und das Gesicht zu einem entsetzlich rekturierten Schmerzensgrinsen verzerrt, die letzten Gedanken, falls vorhanden, unbekannt. Noch heute prostete Matti der letzten Erinnerung an den Mann jedes Mal beim ersten Schluck zu, wenn er sich einen genehmigte.
Anmerkung 278. Wo war Mrs. Pemulis eigentlich spätabends, wenn der liebe alte Dad P. Matti wach schüttelte, bis dem die Zähne klapperten und der kleine Micky sich zur gegenüberliegenden Wand drehte, flach atmete und keinen Mucks machte. Das wüsste ich ja mal gern.